begonnen in Ezra, kapitel 8. Ezra, kapitel 8. Vers 21 bis 23. Und ich ließ dort an dem Fluss Abara ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Haben zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Herr und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf den Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und er flehte dies von unserem Gott und er erhörte uns. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, für dein Wort und für die Lieder, die wir gesungen haben. Wir danken dir, Herr, für deine große Gnade, deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für das Geschenk des Glaubens. Und, oh Herr, ich flehe dich an heute Morgen. Stärke den Glauben in alle deinen Kinder heute Morgen. Helf uns, Herr Jesus Christus, diese Zuflucht und Geborgenheit im Glauben zu finden. Oh Herr, wir brauchen dich heute Morgen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Selig ist, dem Herrn zu trauen und zu nehmen ihm beim Wort. Ruhen in dem, was er verheißen, und zu wissen, so spricht Gott. Jesus führt mich alle Wegen. Seele, was verlangst du mehr? Willst an seiner Gnade du zweifeln, oder treueste Hirte ist er? Süße Ruhe hat meine Seele, folgt sie Jesus glaubenswohl, auch im schwersten Leiden weiß ich, Jesus macht alles wohl. Schöne Lieder, schöne Wahrheit. Diese Lieder sprechen von einem Glauben, der durch Erfahrung, und ich betone das, der durch Erfahrung unterrichtet worden ist, sein Vertrauen in Gottes Verheißungen einzig und allein zu setzen und das in der Mitte von den größten Versuchungen und Drangsal. Es ist leicht für uns zu sagen, ja, selig ist dem Herrn zu trauen und zu nehmen ihm beim Wort. Aber liebe Bruder und Schwester, diese heilige Lektion oder Lehre kommt nicht ohne große Mühe. Kommt nicht ohne, dass unser Glauben in Gottes Verheißungen geprüft werden. Selig ist, die Macht von Gottes Verheißungen zu erfahren, als sie unsere Seelen und Herzen in der Mitte großer Leiden und Anfechtungen trösten. Das ist von dem, was der Lieder hier spricht. Selig ist, diese Macht zu erfahren. In der Mitte meiner Anfechtungen und Trübsale zu sagen, ich vertraue dem Herrn. Und viele Gläubige in diesem Zeitalter nehmen das so selbstverständlich. Dass jeder Gläubige sollte eigentlich sofort diesen Vertrauen in dem Herrn haben. Und wenn wir das nicht tun, dann sündigen wir gegen den Herrn. Aber liebe Bruder und Schwester, solche Vertrauen kommt nicht ohne Glauben. Und unser Glauben muss geprüft werden, damit wir wirklich diese Seligkeit besitzen können. Ich glaube an die Souveränität Gottes. Ich glaube an Gottes Vorsehung. Aber zu sagen, wir ruhen einfach in diesen Eigenschaften Gottes, ohne dass unser Glauben geprüft werde, um Sicherheit und Segen aus diesen Eigenschaften zu holen, wenn wir sie brauchen, heißt, dass du verstehst überhaupt nichts über die Souveränität Gottes. Diese Let go and let God Einstellung von vielen Gläubigen ist unbiblisch. Und man mag vielleicht sehr laut und überheblich über seine Glauben in Gottes Vorsehung und Souveränität
in die Öffentlichkeit bekennen, aber die Frage ist, glaubst du genauso viel in Gottes Souveränität, wenn dein Glauben schwer geprüft wird? Das ist die Frage.
Wir leben in einer Zeitalter, liebe Bruder und Schwester, wo viele Gläubige haben Probleme, wirklich die Harmonie zwischen Gottes Souveränität, Gottes Vorsehung und Glauben zu finden. Sie teilen die beiden. Sie gehören zusammen. Glauben, liebe Bruder und Schwester, kurz gesagt, Glauben ist das, was uns befähigt, die Verheißungen Gottes zu empfangen. So, ich kann hier stehen und den ganzen Tag über Gottes Souveränität predigen und lehren. Ich kann alle theologische Systematik, Theologiebücher nehmen. Ich könnte dir Punkt nach Punkt erzählen, was diese Souveränität bedeutet und was es heißt. Aber die Frage ist, besitze ich den Glauben an diesen Souveränität zu vertrauen inmitten meiner Anfechtungen? Nicht wie ich das Wort oder diese Bedeutung einfach auslegen kann. Sondern habe ich den Glauben? Habe ich den Glauben, wirklich die Verheißungen Gottes, gerade über seine Souveränität und Vorsehungen, inmitten meinen Anfechtungen, habe ich den Glauben, den Trost zu holen? Ich sage das, weil viele Gläubige glauben einfach, das ist ein Geschenk Gottes. Es gibt eine Bewegung, wenn ich es so sagen darf, unter vielen reformierten Gläubigen, die in die Lehre des Glaubens glauben und so weiter. Das schafft in vielen Gläubigen eine Leichtsinnigkeit. Es ist gefährlich. Glauben ist für viele schon abgestrichen. Glauben ist für sie eine reine Werkesache. Sie beschreiben Glauben als irgendwas, das steht in dem Weg Gottes Souveränität und Gottes Vorsehung, obwohl sie sagen, Glauben ist wichtig, aber wenn du zu viel auf Glauben konzentrierst, dann machst du dein Christentum zu einer Werke und nicht einer Vertrauen in die Gnade Gottes. Und das, liebe Bruder und Schwester, ist gefährlich, weil den Glauben spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem christlichen Leben. Wie gesagt, der Glauben, und kurz gesagt, ich gehe nicht durch die ganze theologische Erklärung und Auslegung hier, aber Glauben, kurz gesagt, ist nur das, was Gott uns geschenkt haben, und es ermöglicht uns, alles, was Jesus Christus uns gegeben hat und gibt, zu empfangen. Also ohne Glauben können wir nichts empfangen. Aber dieser Glauben, um noch tiefer in die Verheißungen Gottes sich zu ankern und noch größere Trost zu empfangen, muss geprüft werden, erprobt werden. Das ist mein Trost, sagt der Psalmist in Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, denn dein Wort erquickt mich. Es erquickt ihn in seinem Elend. Und das ist ein Trost in seinem Elend. Wir haben oftmals über diesen Text geredet und ein paar Mal gepredigt am Mittwochabends. Liebe Bruder und Schwester, das ist für den wahren Gläubiger den Segen. Das ist den Segen über dem, was im Lied spricht. Selig ist dem Herrn zu trauen. Die quickende Kraft Gottes Verheißungen durch den Glauben zu erfahren, mitten in meinen Anfechtungen. Wie es mich erquickt, tröstet, stärkt, ermutigt, weiterzugehen, ständig vor dem Herrn zu leben. Das, liebe Bruder und Schwester, ist ein siegbares christliches Leben. Und das ist, was macht diesen christlichen Leben in dieser gegenwärtigen Welt so wunderbar, prachtvoll und begehrenswert. Wir wandeln nach Glauben, nicht nach Sehen oder Schauen. Ich sage das, weil es gibt viele Gläubige, die reden viel über Glauben. Aber wenn der Herr sich in eine Stelle oder eine Situation bringt, um diesen Glauben zu prüfen und zu testen, zu stärken, plötzlich ist ihre große prahlerische Behauptung über Glauben schwach und klein. Unser Glauben muss geprüft werden, erprobt werden, getestet werden, um mehr von Gottes Verheißungen
herauszuholen. Und ich fürchte, den vielen Gläubigen heute, sie holen nur den kleinen Segen, die auf den Oberfläche liegen. Die kleinen Goldschätze, die kleinen Schätze, die auf der Oberfläche liegt. Es gibt aber in Gottes Verheißungen, liebe Bruder und Schwester, eine unendliche Quelle von Trost, das wir noch nicht ergriffen haben in diesem Leben, nicht einmal in die Ewigkeit. Hierin liegt wahrer Segen und ein Trost und Freude, die unbeschreiblich sind. Psalm Kapitel 5 steht geschrieben, Vers 12, aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Sie werden jubeln ewiglich, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Hier ist jemand, der Schutz braucht, hier ist jemand, der Vertrauen braucht. Aber wie kann ich über Vertrauen reden, wenn ich Probleme habe, in Situationen, schwierige Situationen, dem Herrn zu vertrauen. Und der Herr führt uns zu diesen Umständen und diesen verschiedenen Situationen, um das zu lernen. Psalm 31 steht Folgendes geschrieben. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen erzeigst, pass auf, die bei dir Zuflucht suchen angesichts der Menschenkinder. Die bei dir Zuflucht suchen. Niemand sucht eine Zuflucht, der meint, er keine Zuflucht braucht. So lasst uns, liebe Bruder und Schwester, diese geheuchelte Prahlen über Glauben hinter uns lassen. Und lasst uns wirklich in die Wahrheit leben. Weil erst dann werden wir diesen Segen von dem, was der Lieder hier spricht, erfahren können. Und solche gesegnete Glauben in Gottes Verheißungen bleibt nicht passiv, sondern umso mehr es versucht wird, umso mehr sehnt es sich, geprüft zu werden. Weil wahrer Glauben gedeiht in Drangsal und unter Versuchungen. It thrives. True faith thrives. Under afflictions and tribulations. Seems like a paradox, but true faith, when it's tried, it thrives, and therefore it also desires then to be more tested so that it could thrive some more. It's a paradox. Drangsal treiben den Glauben tiefer in die Verheißungen Gottes hineinzugehen, wo ihre unendliche Trost noch mehr enthüllt werden. Es treibt den Glauben tiefer in Gottes Verheißungen hineinzugehen. Schau mal mit mir als Beispiel nur schwinden Psalm Kapitel 40. Wir haben über diesen Text gelesen, die Predigt über ein paar Wochen. Aber Psalm Kapitel 40, einer von meinen Lieblingspsalmen. Psalm Kapitel 40, Vers 1 bis 5. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meinen Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unser Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf dem Herrn vertrauen. Pass auf, wohl dem, der sein Vertrauen auf dem Herrn setzt, ja, und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und die Pläne, oder deine Pläne, die du für uns gemacht hast, dir ist nichts gleich, wollte ich sie verkündigen und davon reden. Es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Diese wunderbare Wahrheiten, diese Trost, diesen Segen in Gottes Verheißungen, hat er in diesem Grub des Verderbens gelernt. Nicht aus der Bibelschule, nicht aus einem Buch.
Er hat es aus dieser Grube des Verderbens gelernt. Aus diesen Gruben des Verderbens hat er was gelernt. Gott, du bist so gut zu uns und deine wunderbaren Werke uns gegenüber, deine Pläne sind so wunderbar und groß, ich kann sie nicht aufzählen. Er lernte das durch diese Gruben des Verderbens. Wir wandeln nach Glauben, nicht nach Schauen. Ein alter Prediger sagte einmal, Nathaniel Hardy, wie Gottes Treue uns zum Glauben bewegt, so bewegt andererseits sozusagen unser Glauben Gottes Treue, die Verheißungen zu erfüllen. Ist fast eine gegenseitige Arbeit. Es ist nicht allein nur Gottes Sache. Und wir stehen passiv da und tun gar nichts. Nein, Gott sagt, ich schenke dir Glauben. Also das ist ein, sozusagen eine Zusammenarbeit. Und hier ist wo viele reformierte Brüder, ich habe sie schon verloren, ich bin jetzt Arminianer. Aber es ist, weil sie nicht verstehen, die Gleichgewicht zwischen Gottes Souveränität und dem Glauben. Es hört sich sehr arminianisch an, liebe Bruder und Schwester, aber umso mehr, dass wir glauben in Gott, umso mehr schenkt er uns seine Verheißungen. Und ich sage das, weil wenn ich höre, viele Brüder und Schwestern, die in die Lehre der Gnade glaubens, wenn sie reden oder wenn sie beten, ist es, als wäre, wir müssen gar nichts tun, Gott erledigt alles für uns, wir müssen uns einfach nur passiv durchstehen und der Herr führt und uns leitet uns, wir müssen gar nichts tun, kein Finger rühren, um irgendwas an irgendjemand oder irgendeine Verheißung zu glauben. Nein, wir sitzen nur passiv da und der Herr führt und lässt alles, wie will, der Souverän, seine Wille soll geschehen und sie verstecken sich einfach unter Gottes Souveränität und verstehen überhaupt nichts, was Glauben bedeutet. Schade. Leider gibt das Buch nicht auf Deutsch. Hoffentlich irgendwann wird es auf Deutsch geben. Thomas Watson has a wonderful book called, in English, Taking Heaven by Storm. I think every Christian ought to read that. If that don't shake you up, knowing he's a Puritan and a Calvinist. If you didn't know that and read that book, you'd swear he was an Arminian. Glauben spielt eine sehr wichtige Rolle, liebe Bruder und Schwester, in unserem Leben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Sie gehören zusammen. Petrus sagt es am besten, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesus Christi. Wie das Gold, das durch das Feuer erprobt und gereinigt muss, seine wahre Wert erkannt wird, und wie der Diamant, das in seinem ursprünglichen Zustand keine Schönheit besitzt, doch durch die extreme Hitze des Brennofens kommt seine wahre Schönheit zur Geltung. Und so ist das Glauben, liebe Bruder und Schwester. Der wahre Wert und Qualität unseres Glaubens wird zuerst unter der Hitze und Feuerprobe von Anfechtungen und Trübsalen enthüllt werden. Erst dann, liebe Bruder und Schwester, sehen wir nicht nur, wie kostbar und wertvoll Glauben ist, sondern wie gesagt, auf eine ganz seltsame Art und Weise verlangen wir auch, dass es mehr geprüft wird, dass wir umso mehr von seiner Schönheit, von seiner Qualität erleben darf. In Treue, Herr, hast du mich gedemütigt. You have afflicted me in faithfulness. That is a huge truth. Das ist die Stimme des wahren Glaubens, liebe Bruder und Schwester. Und hier in Ezra Kapitel 8 sehen wir den wahren Wert von einem geprüften und erprobten Glauben. In unserem Kapitel hier kehrte Ezra zusammen mit allen Männern, die Gott ihren Herzen bewegte, nach Jerusalem zurück, um das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Und obwohl diese Reise von Gott selbst bestimmt und beauftragt würde, wäre diese Reise zurück nach Jerusalem lang und ermüdend und sehr gefährlich. Dieben, Räuber, Feinde, die Israel hassten, lauerte überall auf diesem langen Reisen zurück nach Jerusalem. Es war eine sehr lange und gefährliche Reise. Es war nicht einfach, aber es war trotzdem von Gott bestimmt und beauftragt. Viele Feinde gab es auf diesem Weg, die Israel früher besiegte und eroberte. Und sie würden gerne an sich rächen. Räuber und gemeine Diebe, die von Israel Schätze wüsste, die sie nach Jerusalem bringen wollte, um den Tempel wieder aufzubauen, würden sie als leichte Beutel betrachten. Keine Begleiter, keine Soldaten. Einfache Menschen mit so viel Schätze, so viel Reichtümer. Unsere Feinde, sie haben uns erobert, besiegt, unsere Frauen, unsere Männer getötet. Leichte Beutel. Es war ein gefährlicher Weg. Aber es war trotzdem von Gott bestimmt. Heutzutage, wenn ein Gläubiger diese Geschichte liest, steht als Zuschauer da und sagt, ja, Ezra, soll nur Glauben im Herrn haben. Leichte Rede. Sehr leichte Rede. So wie viele Gläubige, wenn sie sehen, wie andere Gläubige unter großen Anfechtungen leiden, ist es leicht für sie zu sagen, glaub nur dem Herrn. Leichte Rede. Ich will nicht sagen, dass es nicht ganz die Wahrheit entspricht, aber trotzdem, sei vorsichtig. Weil vielleicht sonst kommst du unter große Anfechtungen. Und es ist leicht für jemanden, für dich auch zu sagen, ja, glaub nur in dem Herrn. Aber du verstehst nicht den Kampf in mir. Den Kampf um Unglauben und Glauben und Zweifel und Angst und Furcht. Es ist leicht, wenn wir nicht unter Gefahr stehen, andere zu ermutigen, Glauben zu haben. Gewählt, beauftragt und bestimmt von Gott, doch nicht ohne Gefahr. Wie der Weg, der zum ewigen Leben führt. Es führt zum ewigen Leben, doch der Weg ist eng und schmal. Christus sagt dasselbe in Lukas Kapitel 13. Ringet danach. Strive to enter there. Yeah. Don't try passively. Don't just kind of skip through. Ringet danach. Ringet danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele sage ich euch, viele sage ich euch, viele sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Weißt du warum? Sie ringen nicht danach. You want to hear a paradox? Especially if you believe in the doctrines of grace? You know why a lot of souls are lost and will remain that way? They don't make any effort to strive to enter into the kingdom of Christ. And they'll die in their sins and go to hell. I'm not a super lapsarianism. Ring it danach. Das Reich der Himmel leidet Gewalt, hat Christus auch gesagt in Matthäus 11, 12. Der Reich der Himmel leidet Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. They take it by violence. Das, liebe Bundesschwester, hat unsere kalvinistischen Vorfahren verstanden und gepredigt. Und in die gleiche Atem die Souveränität Gottes und die Auserwählung Gottes. Aber heutzutage, wir haben so viele Theologen, Akademiker, sie versuchen diese Dinge logisch zu vereinbaren, zu erklären. Und weil sie das nicht logisch vereinbaren können, trennen sie beide. Sie gehören zusammen. Erklärst du das, Prediger? Kann ich nicht. Will ich auch nicht versuchen. Ich glaube in die Auserwählung Gottes, aber ich glaube auch, wenn ein Mensch sich nicht danach ringet,
in dem Himmelreich zu kommen, wird auch verloren gehen. Ich glaube an beides.
Und ich habe kein Problem damit.
So ist das Leben des Gläubigen, liebe Bruder und Schwester. Ja, Gott ist souverän. Ja, Gottes Vorsehung lenkt und führt uns. Ja, Gott kann alles tun, was er will. Aber er hat bestimmt, seine Wille zu tun durch den Glauben seinen Kinder. Glauben spielt eine wichtige Rolle hier.
Solche Beharrlichkeit und Ausharren müssen auch in unserer Pilgerfahrt durch diese gegenwärtige Welt angewandt werden, falls wir ein siegreiches Leben führen möchten. Ich sagte siegreiches. Ich sagte nicht, ewiges Leben zu bewahren. Das ist sicher in Jesus Christus. Man kann sein ewiges Leben nicht verlieren. Ich rede über ein siegbares christliches Leben. Und schau mal diese Welt an und die viele Gemeinden in dieser Welt, liebe Bruder und Schwester, wir sehen kein siegbares christliches Leben. Vielleicht ab und zu mal hören wir von was. Aber ein siegbares, und wenn ich sage siegbares, ich meine ein christliches Leben, das zeigt die Sanftmütigkeit, die Liebe, die Geduld, die Heiligkeit, das geweihte Leben für Christus, den Demut, den Glauben, den Sieg des Evangeliums. Warum, liebe Bruder und Schwester, hast du vielleicht ab und zu mal dich selbst gefragt, warum segnet der Herr nicht das Predigt, das Evangelium? Und überlegst du doch, es gibt viele Gemeinden, die das Evangelium täglich predigen. Sie schicken Missionaren raus, sie schicken Bibels raus, viele haben Missionsdienst. Wir waren sogar gestern ein paar Leute auf der Straße. Wir tun das seit Jahren. Warum segnet der Herr nicht unsere Bemühungen, das Evangelium zu predigen? Ist alleine die Kraft Gottes, Seelen zu retten? Oder nicht? Und wir wissen, ohne Gott schafft das nicht. Wir schaffen das nicht. Ohne Gott wird kein Mensch zum Glauben kommen. Warum segnet Gott unsere Bemühungen nicht?
Ich höre jetzt meinen reformierten Brüdern. Ja, es ist Gottes souveräne Wille, der tut, was er will. Das ist eine schwache Ausrede. Ich sage dir, warum ich das glaube, weil der Herr das nicht segnet. Weil die Gemeinde glaubt nicht mehr in das Evangelium. Sie glaubt nicht mehr an seine Macht. Rede die Geschichte über die Gemeinde und du wirst verstehen, was ich meine. William Grimshaw, Hal Harris, George Whitfield und viele, viele andere. Sie gingen hinaus mit dem Evangelium und sie predigten und sie sagten, das Evangelium muss und werden besiegen. Sie haben gebetet, nachts durch, bis Schweiß durch ihr ganzer Körper fließt, so wie Brenner. David Brainerd betete, bis sein ganzer Kleider nass war mit Schweiß. Und er hat gesagt, ich habe verfehlt, ich habe versagt. Christus hat gebetet, bis Blut kam. Alle Calvinisten. Und wir? Wir glauben nie mehr an das Evangelium. Und wir geben der Gemeinde Schuld, den Prediger Schuld, unsere Brüder und Schwestern Schuld. Wir geben alle Schuld. Glauben, liebe Bruder und Schwester, glauben. Glaube in das Evangelium. Und nicht eine passive Glauben, der sagt, ja, der Herr muss unsere Bemühungen segnen. Und wenn er das nicht tut, dann können wir sowieso nichts machen. Wir werden heute Abend sowieso mehr über das sehen, über Gottes Wille. Ja, wenn der Herr das nicht will, warum soll ich mich Mühe geben? Wir müssen auf den Herrn warten. Träge, faule Christen, die voll sind mit Wissen und Erkenntnis. Aber kein Glauben. So wie Bischof Hall gesagt hat, werden wir auch heute Abend diesen Zitat hören. Er sagt, es ist nicht die Kenntnis, die wir brauchen. Die haben wir genug. Wir brauchen Gnade im Herzen. Und das stimmt. Glaube in das Evangelium, liebe Bruder und Schwester. Und zeig dein Glauben in das Evangelium in dem, dass wir täglich darüber beten, fleißig, dass der Herr segnet unsere Bemühungen. Ringet danach, dass das Evangelium Erfolg wird. Ringet danach. Und wenn du das nicht meinst, wie gesagt, heute Abend sehen wir ein bisschen mehr über Gottes Wille.
Aber vergesst nicht, Jesus Christus war Gottes Sohn, oder? Gott offenbart im Fleisch, oder? Hat er nicht oftmals den ganzen Nacht im Gebet verbracht? Über die Menschenseele? Wenn jemand glaubte in Gottes Souveränität, war es bestimmt Gott selbst, oder? Aber er wusste, wie er sich mit Gottes Souveränität umgehen müsse. Er betete. Fleißig. Hier unser Text zum Beispiel, ich muss nicht beeilen. Auf den ersten Blick scheint es, dass Ezras Glauben in Gottes Souveränität gescheitert ist. Was ein kühnes öffentliches Geständnis vom Glauben in Gottes Macht, Fähigkeit und Souveränität, sie zu schützen, nur geheuchelt? Er sagte Vers 22, denn ich schämte mich, von dem König einen Herrn Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf den Weg helfen könnte, denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Hat Ezra hinterher gedacht, oh, ich habe zu viel geschützt. Ist sein Glauben in Gottes Souveränität gescheitert? Hat er zu schnell gesprochen, wie viele von uns? Wir reden, bevor wir überhaupt denken. Unser Mundwerk geht schnell wie unser Gehirn. Nein, das glaube ich nicht. Sondern er begriff genau eine gesegnete Wahrheit bezüglich Gottes Vorsehung und Souveränität und christliche Beharrlichkeit, die leider unter viele Gläubige heute sehr missverstanden sind. Er glaubte fest in Gottes Souveränität. Aber er wusste, welche Rolle Glauben in dieser Souveränität spielt. Und er wusste, ohne diesen Glauben wird seine Herzen und Seelen den Ruhe nicht finden in Gottes Souveränität. Sein großes Unterschied, liebe Bruder und Schwester, über Gottes Souveränität zu reden und wirklich Glauben in diese Souveränität zu besitzen, wenn du es am meisten brauchst. Das ist, was Paul bedeutet, wenn er sagt, wir brauchen Gnade im Herzen und nicht so viel Erkenntnis. Seine Zuversicht in Gottes Vorsehung und Souveränität befreite ihn nicht, im Glauben zu beharren. His confidence and assurance in God's sovereignty did not free him from Christian perseverance. Ich habe es wirklich, liebe Bruder und Schwester, auf einer Seite, obwohl ich verstehe, was Sie damit meinen, aber ich habe es wirklich satt von vielen Gläubigen, die sich einfach, wenn es geht um Gottes Wille, sie verstecken sich unter Gottes Wille soll geschehen und fertig damit. Wie soll Gottes Wille geschehen, wenn du weißt nicht, was Gottes Wille ist? Ist Glauben eine Reise durch ein dunkle Welt? Missverständnisse? Keine Erleuchtung? Einfach nur blind durch diese Welt zu dappen? In der Hoffnung, dass Gott uns irgendwann auf die andere Seite durchbringt? Oder soll ich verstehen, wo ich hingehe? Wo ich hinstehe? Was ich tun sollte? Ist Gottes Wort nicht ein Licht auf unser Pfad? Ist Christus nicht gekommen, unser Verständnis zu geben, ihn zu erkennen? Ist unsere Gemeinschaft nicht mit Gott der Vater und Gott der Sohn? Sollen wir nicht wissen, was Gottes Wille ist für unser Leben? Ezra wusste wohl von Gottes Vorsehung und Souveränität und glaubte fest daran. Und deshalb betete er inbrünstig und eifrig, damit sein Glauben und Zuversicht in Gott noch stärker wird. Er glaubte in das. Er sagte, schau mal her, er sagte, denn ich schämte mich. Er wusste, ich glaube in das, ich bin fest überzeugt in das, aber ich selber und mein Volk, wir brauchen noch mehr Zuversicht in dieser
Souveränität Gottes in dieser Verheißung. Und deshalb, weil wir glauben in seine Souveränität, werden wir den Glauben nehmen, das Gott uns gegeben haben. Wir werden fasten und beten, bis Gott uns es gibt. Das widerspricht vieles, was viele Gläubige heutzutage sagen oder behaupten über Gottes Souveränität oder Gottes Wille für ihr Leben. Er fastete die ganze Nacht. Was hat er verstanden, das wir nicht verstehen? Oder? Wenn du zum Beispiel, oder ich, es eine schwere Entscheidung kommt im Leben, lassen wir uns also zufrieden sein mit einfach, Herr, du weißt, deine Wege sind so geheimnisvoll und keiner weiß genau, was du willst. Und deswegen übergeben wir einfach in deine Wille und hoffen und beten, Herr, dass wir dir einfach nur folgen. Dein Wille soll geschehen. Amen. Und dann steigen wir auf und dann gehen wir weiter mit dem Leben und haben keinen zweiten Gedanken über Gottes Wille für unser Leben. Das, liebe Bruder und Schwester, ist gefährlich, unbiblisch und töricht. Oh, ich will nicht sagen, dass Gottes Wille soll geschehen. Gottes Wille wird geschehen. Aber es ist Gottes Wille, dass wir durch den Glauben sein Wille suchen und Trost darin finden, Überzeugung darin finden, einen Glauben darin finden, das uns befähigt, im Licht diesen Wahrheiten zu gehen, zu kämpfen, zu besiegen. Gottes Vorsehung, sagt ein alter Prediger, ist das Rad, auf dem die Beharrlichkeit des Gläubigen dreht. Das stimmt. Es ist die Antreibungskraft, die die Beharrlichkeit des Gläubigen in Tat oder Bewegung setzt. Es setzt es in Bewegung. Nehemiah zum Beispiel. Nachdem er hörte, wie die übrig gebliebene in großem Unglück und in Schmach waren und dass die Mauern der Stadt Jerusalem niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt waren, ließ sich nicht mit einem träger und geheuchelten Vertrauen in Gottes Souveränität zufrieden. Herr, du weißt, was da drüber losgeht. Du weißt genau, wie die übrig geblieben leidet und so weiter. Die Mauern sind zerstört und verbrannt und so weiter. Herr, möge dein Wille geschehen. Er sagte das. Er lässt sich nicht zufrieden mit diesem oberflächlichen Bekenntnis über Gottes Souveränität, sondern er setzte sich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und fastete und betete für Gott. Das ist Glauben, liebe Bruder und Schwester. Er lässt sich nicht zufrieden mit einem oberflächliches, intellektuelles Verständnis über Gottes Souveränität. Er will die Macht dieser Verheißungen erfahren. Und er will, dass diese Macht ihm auch bewegt, etwas zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Großes Unterschied. Wir leben in einem trägen Zeitalter. Faule Christen, die lassen sich zufrieden mit ihrer reinen Erkenntnis über den Herrn, aber sie versuchen, sie begreifen nicht, was das Glaubenleben ist. Und deswegen hast du keine Freude im Christentum. Deswegen meckerst du über alles, über die Gemeinde, über die Brüder und Schwestern, deine Frau, deine Arbeit, alles anders. Warum? Du bist nicht zufrieden, mit dir selbst noch mit Gott. Ein Mann, eine Frau, der wirklich in dem Glauben lebt, hat keine Zeit, über irgendwas zu bemerken, noch zu beschweren, als seine eigene Schwäche und Sünde. Er ist zu beschäftigt, Gottes Wille zu suchen. Nehemiah, Daniel, David, Moses. Was haben sie alle gesagt in ihrem Gebet? Haben sie gesagt, Herr, deine Kinder hat es verdient. Deine Kinder waren rebelliös und ungehorsam. Sie sind schuld an das alles. Nein, sie haben alle, sich selbst inklusive, vor dem Herrn gesagt, wir alle haben gesündigt. Wir alle tragen den Schuld. Nicht sie, ich auch. Aber helf uns aufrecht zu stehen, etwas zu tun, wieder etwas anderes, damit ich
darüber ich satt bin. Wie Christen sich ständig übereinander meckern. Das ist unbiblisch, unchristlich. Hast du nicht Besseres zu tun? Haben wir nicht selber genug Schuld und Sünde und Fehler und Schwäche vor dem Herrn zu bringen? Brauchen wir wirklich die andere auch? Was tun wir, liebe Bruder und Schwester? Was machen wir? Das ist kein Glaubensleben. Ezra nahm teil an diesem Gebetskreis. Er nahm teil an diesem Fasten. Sie waren eins. Wenn wir merken, dass die Gemeinde schwach ist, liebe Bruder und Schwester, wir müssen uns miteinander noch mehr vereinigen und nicht auseinanderreißen. Beten für die Schwachen. Beten für die Fehler. Niemand sucht sein eigenes, sondern das Wohlergehen der anderen. Und so weiter, und so weiter. Das ist alles das Glaubensleben, liebe Bruder und Schwester. Ob es Nehemiah war, oder Ezra, oder Daniel, überlegst du doch. Ich habe keine Zeit, alle die ganze Geschichte dort zu erzählen, aber überlegst du doch, alle haben etwas Großes mit Gottes Volk zu tun haben. Aber sie haben wirklich einen Glauben gehabt, dass Gottes Volk vereinigt haben und nicht auseinandergebracht haben. Trotz ihrer vielen Fehler. Das ist Glauben, liebe Bruder und Schwester. Das ist Glauben. Seine Schlussworte Nehemias waren folgendes. Das war sein Schlussgebet. Und hör mal, wie wunderschön das ist in Nehemiah 1. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Hilf mir, was zu tun. Und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Er ruhte sich nicht allein in Gottes Souveränität mit einer passiven Glauben. Er sagte, lass meine Verlangen, lass meine Taten jetzt vor dir gelingen. Segne das, was ich jetzt tun will. Nicht, Herr, dein Wille soll geschehen. Das ist ja irgendwie blasphemisch, aber das meine ich doch gar nicht. Herr, dein Wille soll geschehen. Aber Herr, ich muss fleißig danach beten, um deinen Wille herauszufinden, um sicher zu gehen, dass ich doch in deinem Wille bin. Ich kann nicht einfach sagen, dein Wille soll geschehen, und dann gehe ich lieber mein Leben irgendwie und hoffe, dass der Herr mich also führt, ohne Wissen, ohne Kenntnis. Das ist kein Glauben. Manchmal, liebe Bruder und Schwester, müssen wir ringen mit dem Herrn, um seinen Wille zu verstehen. Wir können uns nicht einfach verstecken und sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Und uns einfach hinter diesem oberflächlichen Bekenntnis zu verstecken. Herr, dein Wille soll geschehen, also zeige mir, was dein Wille ist. Lass mich doch wissen. Abrahams Fürbitte für Lot, Gideons Wolfslied, kennst du, schöne Geschichte. Moses Fürbitte für Gottes Volk. Abraham sagte oftmals, Herr, ich sage es, ich bitte noch einmal. Herr, ich bitte noch einmal. Kam ein paar Engel, wollte Sodom und Gomorra zerstören. Die meisten Christen heute werden bestimmt sagen, sie haben es bestimmt verdient. Und ich bete, dass sein Wille geschehen. Gottes Segen, wir sehen uns. Abraham hat gesagt, nein, ich flehe dich an für Lot, für Sodom und Gomorra. Aber nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ich tue es so oft, bis ich sogar meine Beziehung mit dir riskiere, weil ich möchte wissen genau, was dein Wille ist. Das ist Glauben und das ehrt Gott. Das ehrt Gott. Solche Glaubensleben, liebe Bruder und Schwester, ehrt Gott. Er ringt, so wie Jakobus mit Gott, und sagt, ich will genau wissen, was du vorhast. Ich rede nicht über die geheimnisvollen Dinge Gottes, die uns verborgen werden. Die Dinge bleiben Gott. Aber es gibt auch ein offenes Willen Gottes, die wir suchen sollten. Diese Ereignisse waren nicht feige Taten in Gottes Vorsehung und Souveränität, liebe Bruder und Schwester, sondern starke Glaubenstaten, getrieben von Gottes Vorsehung und Souveränität. Es ist erstaunlich, und ich muss mich wirklich hier beeilen und zum Schluss bringen, aber es ist erstaunlich, wie viele Gläubige, andere Gläubige Gottes souveräne Wille so mühelos anvertrauen können. Aber doch haben sie Schwierigkeiten, Gottes souveräne Wille in ihre eigene Leben zu vertrauen. We'll say that in English, because it makes a lot of sense. As a pastor, it's amazing to me to see how quickly many believers are prepared to entrust other believers so easily to God's sovereign will, but yet they have trouble trusting their own lives to God's sovereign will. Es ist einfach, jemand anders Gottes souveräne Wille anzuvertrauen. Ja, dein Wille soll geschehen in sein Leben. Du weißt genau, was du machst. Aber hey, wenn das Spieß sich umdreht und du sitzt in einer schweren Position, wo du schwere Entscheidungen machen müsstest, dann willst du auch mit Gott ringen, weil du willst genau wissen, was Gott will. Also sei es nicht so leichtsinnig, wenn es um die Wille Gottes in andere Gläubige ihre Leben angeht. Das ist nur zu verstehen, oder? Es ist leicht zu sagen, Herr, wir befehlen unser Bruder in deine Wille, dein Wille soll geschehen, du bist ein Souveräner. Es hört sich so gut an, so fromm an, so pious. Hast du genauso viel Zuversicht in Gottes Souveränität, wenn es um Gottes Wille geht in deinem Leben? Deine Entscheidungen? Lass uns sanftmütiger miteinander gehen. Lass uns sanftmütiger mit dieser ganzen Wahrheit umgehen, liebe Bruder Schwester, wenn es betrifft jemand anders ihr Leben. Ja, es ist gut, Trost in Gottes Souveränität zu finden. Aber sei nicht so oberflächlich. Amen. Fast jeder von uns heute Morgen haben bestimmt in unserem Leben eine ganz große Entscheidung getroffen oder treffen müssen. Und wir haben auch mit Unglauben gekämpft. Wir haben auch mit der Angst und der Zweiflung gekämpft. Viele von euch vielleicht heute Morgen so. Vielleicht stehst du vor einer großen Entscheidung. Vielleicht kommt eine große Entscheidung in die nächste Zeit. Und du betest über das. Und manchmal hast du Vertrauen in den Herrn. Manchmal ist dein Vertrauen in den Herrn schwach. Ist der Unglauben, den Glauben, den Zweifel. Du gehst hin und her wie eine Jojo. Und dann kommt dein Bruder her und sagt, Herr, wir übergeben ihn. Dein Wille wird so geschehen. Lass ihn doch das wissen, dass dein Wille. Es ist so leicht gesagt. Vielleicht sollen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und sage, Herr, zeig unser Bruder, was dein Wille ist. Lass ihn doch den Trost in deine Verheißungen erfahren. Hilf ihm mit dem Unglauben, mit dem er kämpfen muss. Segne du ihn, Herr. Weil manchmal ist ein Kampf, zu wissen, was dein Wille ist. Bei solchen Gebet wirst du auch bestimmt irgendwann auch hören möchte. Das, liebe Bruder, ist das Glauben. Und das ist genau, was Ezra gehabt hat. Sinke meine Tritte ein in deiner Fußstapfen, damit mein Gang nicht wanken sei. Psalm 17. Sinke meine Tritte ein in deinen Fußstapfen, aber warum? Damit mein Gang nicht wanken sei. In anderen Worten, dass ich selber gehen kann. Es hat beides gebraucht. Beides gebraucht. Denn ich schämte mich, vom König ein Herr und Retter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen zu ihrem Guten, seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott. Und er erhörte uns. You see when it came? Not when he professed it before the king. Not even when he started praying. He got the assurance that God would bless his way after he prayed and fasted and sought God. Das ist Glauben. Das, liebe Bruder und Schwester, ist Christentum. Das ist ein Leben, das diese Welt nicht versteht. Und das ist, was reizt uns als Gläubige. Ah, liebe Bruder und Schwester, das Leben des Glaubens ist herrlich. Schön. Ich mache Schluss mit diesem Zitat von Spurgeon und ich verspreche Schluss. Er sagte, ein Anker, der an die Klüfte liegt, mag ein sehr schönes Ding sein und auch, wenn er auf dem Deck eines Schiffes liegt oder an der Seite herabhängt. Aber von welchem Nutzen ist es, wenn er das Schiff nicht dann hält, wenn der Sturm mächtig heult und das Schiff es gerade denn nötig hat, festgehalten zu werden. So ist leider viele Christentum und viele sogenannten Frömmigkeit, die von keinem Nutzen ist, wenn der Tag der Prüfung anbricht.
Der Soldat erweist sich als ein wirklicher Soldat, welcher, wenn die Kriegstrompete erschallt und das Kommando ertönt, mutig zur Schlacht geht. Da, wo sich die Bajonette kreuzen, zeigt es sich, wer wirklich zum Kampf kommt. Sie können den Tag der Prüfungen nicht ertragen. Ende Zitat. Sehr gut gesagt. So prahle nicht über deinen Anker und Glauben über Gottes Souveränität, wenn es nur auf dem Schiff steht oder hängt da an die Klüfte. Lass es wirklich in das Wasser hinein, in den tiefen Wasser, Psalm 107, wo wir die großen, geheimnisvollen Dinge Gottes erkennen. Lass es dort dein Seele ankern. Und dann kannst du prahlen. Und dein Prahlen wird allein Gott zu Ehre sein. Das ist der Unterschied. Ah, liebe Bruder und Schwester, wir brauchen einen starken Glauben. Wir brauchen diese Gleichgewicht zwischen Gottes Souveränität und dem Glauben, den Gott uns gegeben hat. Wir müssen diesen Gleichgewicht immer im Auge behalten. Wenn wir das nicht tun, werden wir zu träge und verstecken wir hinter Gottes Souveränität. Oder wir gehen auf die andere Seite und wir nehmen den Macht und wir vergessen, dass wir Gott brauchen. Es muss ein Gleichgewicht sein. Wenn wir das haben? Nein. Wenn wir es fies tun. Danke für eure Geduld. Lang heute Morgen. Aber naja, wir werden ein paar Wochen Zeit haben. Pause von mir. Lieber Herr Jesus Christus. O Herr, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Herr, wie es uns herausfordert, wie es uns erweckt, Herr, aus unserem tiefen Schlaf, auf unser Selbstvertrauen. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du deine Gemeinde, Herr, wirklich schütterst. Ganz mächtig, Herr Jesus. Hilf uns, Herr Jesus Christus, aus dieser Träge herauszukommen, herauszuwachen, Herr. Und Herr, dass wir, so wie die Sulamitenfrau, Herr, in Hohelied, auf die Straße hinausgehen und sucht unsere Liebhaber, Herr, bis wir ihn finden, Herr. O Herr, wir haben zu lang in unserem Selbstvertrauen geschlafen, zu lang in unserem Intellekt, unserer Kenntnis, Herr, geschlafen. Wir brauchen, Herr, Gnade im Herzen, damit wir diesen Glaubenleben, Herr, führen können, Herr. O Herr, wir brauchen dich. Sei uns gnädig, vergebe du uns, Herr. Wäsche du uns rein. O Herr, wir bitten dich, wir flehen dich an. Höre du unser Gebet und schenk uns wieder, Herr, eine starke, beständige Glauben in deine Verheißungen, Herr. Herr, dass wir wirklich dich dienen können und Herr, dass wir deinen Namen loben und preisen können. Du allein verdienst alle Ehre, Lob und Preis. In Jesus' Namen beten wir. Amen.